Herzlich willkommen beim Podcast Patchwork-Geschichten. Der Podcast für Familien nach einer Trennung, für ein friedliches, verständnisvolles Miteinander mit Herz und Verstand für alle Familienmitglieder. Deine Gastgeber sind Katharina Grünewald. Sie ist seit über 10 Jahren Patchwork-Familientherapeutin, Autorin, wohnt und arbeitet in Köln und lebt gemeinsam mit ihrem Mann seit 2001 selbst in einer Patchwork-Familie. Katharina ist Mutter und Stiefmutter von 2 eigenen und 2 Stiefkindern, also insgesamt 4 Kindern.
Und ich mache diesen Podcast gemeinsam mit Oliver Panzau. Er ist Familien- und Vätercoach, wohnt und arbeitet in Bargteheide bei Hamburg und lebt seit 2017 mit seiner Frau in einer Patchwork-Familie. Oliver ist Papa von 3 eigenen Kindern und Stiefpapa von 2 Bonuskindern.
Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
Hallo, Oliver.
Ja, schön, dass wir uns wieder zusammenfinden. Heute ist es etwas grauer bei dir als auch bei mir. Man sieht es, ihr lieben Zuhörer, so. Es regnet Hunde und Katzen bei uns, bei dir auch. Soll aber nicht auf die Stimmung drücken.
Ja, hier steht am Computer starker Regen und ja, es tut es.
Ach, okay.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt schon der Herbstblues ist oder so. Ja, es ist einfach eine komische Zeit und ich vermisse die Sonne.
Ja, ich fühle mich auch so ein bisschen dieses Belehrende, das mag ich eigentlich nicht so, aber es haben sich irgendwie alle in der Familie haben gesagt, oh, wir freuen uns sehr auf den Herbst. Und ich konnte das nicht so verstehen, jetzt wo es nochmal so schön warm war. Und weißt du, jetzt fällt mir das so leicht zu sagen, na und, freut ihr euch immer noch? Dauerregen, toll. So sieht mich der Herbst bei uns aus im Norden. Ja, was soll's. Aber solange zwischendrin immer wieder mal auch ein paar sonnige Phasen sind und im Moment kommt das auch mal wieder vor, finde ich, geht's noch einigermaßen. Aber ich kann dich sehr gut verstehen.
Ich hatte heute Morgen das Gefühl, ich habe nämlich dann verschiedene Klamotten rausgesucht, die ich jetzt ja bestimmt ein halbes Jahr nicht anhatte, eine Strickjacke. Und ich hatte nicht das Gefühl, wie ich sonst noch so kenne, ach, jetzt kann ich endlich mal die Sachen, die Kleidung wieder anziehen, sondern ich hatte direkt das Gefühl, oh nö, jetzt kommt wieder diese lange Zeit, wo ich diese Jacke anziehen muss. Aber da kann man ja was gegen tun. Ich habe jetzt gedacht, ich muss mal ein bisschen frischen Wind in meinen Kleiderschrank bringen.
auch eine gute Sache. Es schafft ja meistens auch etwas Gutes für das eigene Wohlbefinden, wenn man frischen Wind in den Kleiderschrank bringt. Aber das ist auch nicht unser Thema heute. Wir haben eine Einsendung natürlich wieder bekommen und die passt ganz gut, finde ich zumindest. Wahrscheinlich, weil jetzt mein Gehirn diese Synapsen macht, zu meiner Teeweisheit. Ich habe neben mir einen Tee stehen.
Oh.
Und es ist auch wieder Teezeit.
Da bin ich sehr gespannt.
Ja, es ist wie ein Kalenderspruch. Lebe mit Respekt vor dir selbst und anderen.
Oh, das ist immer richtig.
Genau, siehst du, es ist immer richtig. Deswegen passt es auch auf diesen Fall. Also, wir haben eine Einsendung bekommen von der Hanna. Und Hanna, also das Alter wissen wir gar nicht. Ich glaube, ich spiele dann auch nicht so wirklich eine Rolle. Manchmal geben ja unsere Einsendungen das irgendwie mit an und das lassen wir hier jetzt mal bleiben. Hanna ist aber mit Marc zusammen und Marc ist Witwer. Mhm. Die beiden sind seit 3 Jahren zusammen in einer Beziehung. Sie leben nicht zusammen und Marc bringt 2 Kinder mit. Aus der Ehe mit Kerstin. Kerstin ist leider vor 4,5 Jahren an Krebs gestorben, also die Mutter der Kinder. Und die hatten zusammen die Sarah, die ist 14, und Klaas, der ist 11. Genau. Okay. Hanna hat keine eigenen Kinder. Also es ist eine ganz klassische Stiefmutterrolle.
Und die leben nicht zusammen, hast du gesagt?
Die leben nicht zusammen, genau.
Und Hanna hat keine eigenen Kinder.
Hanna hat keine eigene. Hanna sagt selbst, sie hat es sehr knapp gehalten. Normal kriegen wir wirklich sehr ausführliche Berichte. Und ich finde, sie hat sehr gut auf den Punkt gebracht. Sie ist sehr direkt auch. Das liegt mir ganz gut. Ich glaube, manchmal möchten die Menschen auch ganz gerne, auch dass nichts falsch verstanden wird, ins falsche Licht gerückt wird oder irgendwie jemand schlecht daherkommt. Und sie spricht alles hier sehr genau an. Das möchte ich einfach nur vorwegnehmen, weil du ja auch eben gefragt hast, sie leben nicht zusammen. Genau, weil sie für sich entschieden hat, dass sie gesagt hat, es ist wirklich anstrengend, die Situation mit den Kindern und den Stiefkindern und die Dynamik dahinter, dass sie sagt, sie braucht auch ihren Freiraum. Ich glaube, also sie schreibt es zwar nicht, aber das spürt man praktisch, dass sie sagt, hey, wenn ich dann da bin und dann auch die Kinder da sind, die natürlich jetzt dauerhaft klar bei Marc leben, in dem Haus, denke ich mal, wo sie vorher auch gewohnt haben, dass sie eben sagt, okay, das geht, ab und zu mal, und dann kann ich mich aber auch wieder zurückziehen. Das steht da so jetzt nicht drin, aber ich glaube, das spürt man förmlich eben, wie sie schreibt. So, und jetzt hier, für Hannah ist das eben so, ich glaube, der Fall ist soweit klar, ne? Oder die Konstellation.
Ja.
Und warum Hannah uns geschrieben hat. Sie sagt, sie hat großen Stress damit oder fragt sich, was kann sie tun, denn sie hat eine sehr gute Beziehung zu Klaas und eine nicht so erfolgreich gesunde Beziehung zu Sarah.
Ah ja.
Mit Klaas, da ist einfach eine Resonanz, da passt die Energie, die zocken auch zusammen, was ich ganz witzig finde, wie sie schreibt. Das heißt, da passt vieles zusammen und Sarah ist ein anderer Typ Mensch. Also erstmal, ich glaube auch, weil es beides Frauen sind, so wie sie es beschreibt, sagt sie, Sarah lebt in, wie es vielleicht heute typisch ist, in der Pubertät, wo sie ist, ist sie eben, sie beschreibt es als so Instagram-like, mit viel Glitzer. Es geht viel um Mode und Make-up und diese Richtung. Okay. Und das liegt ihr einfach überhaupt nicht. Einfach inhaltlich. Und dann ist sie vom Verhalten auch, während ich davon ausgehe, dass Klaas eben, so schreibt sie es auch, eher angepasst ist. Sarah jemand ist, der viel nach außen trägt, wenn es ihr nicht passt. Sie redet von sehr viel Wut. Dass alle aushalten müssen, diese Wut. Und das triggert sie ungemein. Das sage ich jetzt so, aber ich glaube, das ist einfach so, dass sie sagt, das ist so, dass sie merkt, obwohl es nicht ihr Part ist, dass sie immer wieder mit reingrätscht da in die Erziehung, wenn es wieder in diese Wutrichtung geht. Und sie glaubt, Marc müsste Sarah anders erziehen, Grenzen aufzeigen, andere Dinge tun, damit nicht der Rest der Familie leidet.
Okay.
Sie reflektiert das ein bisschen so, sie sagt, das ist nicht nur ihr Gefühl, sondern ist wohl etwas, weil sie auch sehr viele Gespräche mit Marc hat, also sie können darüber sprechen. Allerdings geht das jetzt schon so lange, dass Marc mehr und mehr durch die Hoffnung von ihr, was Gutes zu tun, ihn zu unterstützen in der Erziehung, mehr für ihn einen Angriff darstellt und wann immer es denn um Sarah geht, er genervt ist und einfach das nicht mehr möchte, dass sie das irgendwie sagt, aber er wohl auch gesagt hat, es wäre früher schon so gewesen, dass Sarah grundsätzlich eher jemand ist, der laut ist, nach vorne geht, wütend ist, den Druck ablässt und Klaas eben gelernt hat, hinten anzustehen, beziehungsweise dann Dinge zu kompensieren, was zum Beispiel Aufgaben im Haushalt angeht. Wenn Sarah sagt, mach ich nicht und wütend ist, dann macht eben Klaas mehr Dinge, weil er nicht aneckt.
Okay.
Und sie ist eben, sie weiß das, sie weiß auch, sagt sie selber, was Sarah braucht, dass Sarah Liebe braucht, dass sie Zuneigung braucht, dass sie Unterstützung irgendwie braucht. Sagt aber ich habe dieses ambivalente Gefühl eben in mir. Sie weiß das zwar, aber sie spürt eben diese Abneigung. Also vom Verhalten her, aber auch merkt auch, da ist keine Bindung. Und wie soll ich das hinkriegen? Weil da schlagen zwei Herzen in mir und ein Herz auch für mich, ja, zu sagen, ich will es nicht, aber ich weiß, was sie braucht. Und Marc will es eben auch nicht annehmen. Und wie kann ich jetzt mit dieser Situation umgehen, dass ich eben dann auch, weil da kommt eben das nächste zu, die Frage, Wie kann es mir gelingen, ist die letzte Frage, die sie schreibt, trotzdem Teil dieser Familie zu sein und irgendwie offen für Sarah zu bleiben. Mhm. Da kommt wieder der Punkt raus, was wir immer wieder haben, ich möchte ja Teil dessen sein. Ich möchte nicht draußen stehen, sondern Teil sein und trotzdem sagen dürfen, wie geht's mir. Aber bevor ich dazu weit reingehe, lassen wir das mal so stehen, weil ich glaube, vielleicht kannst du gleich da in die Perspektive mal reingehen und aus deiner Erfahrung oder aus deiner Praxis erzählen. Ich glaube, das ist ein klassisches Stiefmutterproblem oder ein grundsätzliches Problem. Was mache ich eigentlich, wenn ich ein Kind nicht, also wenn ich einen Unterschied mache zwischen den Kindern?
Ja, also bevor wir das machen und die Stieffamiliensituation, so würde ich das jetzt mal nennen, Patchwork-Familiensituation betrachten, müssen wir vielleicht erstmal familiensystemisch gucken, was ist das für eine Einheit? Weil da ist Kerstin vor 4,5 Jahren gestorben. Und das heißt, die Kinder waren da schon durchaus in einem Alter, wo, ich meine, das kriegt jedes Kind mit. Es ist eine Katastrophe für ein Kind, aber mit 10 Jahren ist man schon gut dabei, auch oder mit 8, 9 Jahren ist man gut dabei, sich da Strategien, eine Logik, irgendwas zu bauen. Und ich glaube, dieser Verlust der Mutter, das wäre jetzt, wenn Hannah und Marc zu mir in die Beratung kommen würden, dann würde ich erstmal fragen, wie ist der Umgang? Wie ist das? Wie ist Kerstin in der Familie noch verankert? Mhm. Welche Rolle hat sie da? Weil ich glaube, dass das ist jetzt anders als in anderen Patchwork-Familien, man hat keine Ex, die tagtäglich greifbar ist, mit der man Dinge erstreiten, bestenfalls aushandeln kann, mit der man Dinge besprechen kann, die die Kinder mitbekommen, sondern man hat eine Ex, wenn man so will, die idealisiert ist, die krank war und dann gestorben ist. Und dieser Verlust führt oft dazu, dass die Mutter ja da bleibt und auch bleiben soll natürlich, aber in einer Art und Weise, dass sie sich nicht mehr weiterentwickelt. Also vielleicht würde Kerstin zu manchen Dingen ja was sagen und da auf den Tisch hauen oder wütend sein oder wie auch immer. Aber man hat das Bild der Mutter, wie sie war, vielleicht so eingefroren. Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt die Frage, wie ist der Umgang damit? Mhm. Es gibt ja Familien, wenn ich jetzt aus meiner Praxis erzähle, da ist es zum Beispiel so, da existiert ein Zimmer meistens noch ganz genau so. Das ist dann das Zimmer der Mutter. Also es wird fast so altarmäßig sowas aufgebaut. Oder aber es wird, das wäre jetzt das Gegenbeispiel, es wird so getan, als ob sie einfach nicht mehr da wäre und es wird auch nicht darüber gesprochen. Es wird tabuisiert. Beides sind jetzt so vielleicht Extremformen. Und bevor wir über Hannah und den Umgang mit den Kindern sprechen, müssten wir erstmal so ein bisschen hineinfühlen, wie ist das mit einer toten Mutter zu leben oder auch für Marc. So eine Zeit, auch sie schreibt ja auch, dass das eine wirklich harte Zeit war, was ich mir gut vorstellen kann. Und hatten die Kinder Zeit, was haben die mitbekommen? Wie konnten sie sich auch verabschieden? Welchen Sitz, welchen Platz hat die Mutter bei den Kindern, bei Marc? Ist das geklärt? Oder ja, also wie es auch geklärt sein kann? Also es ist einfach, glaube ich, etwas, was eine sehr anspruchsvolle Situation ist. Mhm.
Ja. Das wissen wir nicht, weil sie nicht viel darüber schreibt, außer eben, wie gesagt, sie haben eine schwere Zeit hinter sich. Mhm. Hannah wirkt jetzt so, als wenn sie sagt, okay, haben sie hinter sich, jetzt könnte es auch weitergehen. Und da ist vielleicht, und das ist ja das Spannende, eben der Ansatz, eben wie du es jetzt auch sagst, weil Marc vielleicht für sich verstanden hat, vielleicht kann ich das einfach mal so, wenn ich jetzt überlege,
ja.
Das ist jetzt Die ist vor 4,5 Jahren gestorben und sie haben seit 3 Jahren eine Beziehung. Dann sind vielleicht 1,5 Jahre, hören sich an wie eine Zeit, wo man so einen Verlust eben verarbeiten kann. Oder auch nicht. Also, weil wir eben nicht alle gleich sind. Und vielleicht hat er auch da gute Ratschläge bekommen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Erstmal 1,5 Jahre gehe ich mal von aus, dass das sehr turbulent war. Wenn, je nachdem, was ich vorher für...
Ja, auch als alleinerziehender Vater erst.
Alleinerziehender, noch alleinerziehend Kindern. Sowieso. Ja. Da waren die ja 10 und 8, 3, 7, irgendwie sowas in die Richtung. Beide in der Schule, also das wird noch funktionieren, aber wir gehen ja mal davon aus, dass irgendwie so, also die waren super progressiv, dass Marc eben voll gearbeitet hat oder auch noch tut, Unterstützung brauchte von Familie und es einfach sehr turbulent war und ja irgendwie weiter Geld reinkommen muss. Das heißt, wie viel Zeit konnte Marc sich wirklich nehmen, das zu verarbeiten, auch mit seinen Kindern? In die Therapie, haben die irgendwie Unterstützung gehabt. Ich glaube, es ist mehr oder weniger so wie ich, dass aus meinen Beratungen mit den meisten Männern kenne, ist es dann irgendwie ein Überleben, das in sich reinfressen, aushalten, vielleicht mal ein bisschen weinen, aber im Grunde irgendwie durchkommen, bis der Schmerz nicht mehr so groß ist und im besten Falle jemand daherkommt, der mich mitnimmt, aufhängt und mir wieder Leichtigkeit schenkt und eben die Stärke hat, auch für die Kinder da zu sein, aber auch für mich und das ganze System mittragen kann, wo ich merke, mir geht die Puste aus. Wenn es jetzt noch länger so weitergeht, könnte sein, dass ich dann irgendwie da stehe und selbst Unterstützung brauche, was ich ja grundsätzlich mir als Mann nicht so gerne eingestehe. Sondern ich muss für meine Kinder da sein. Für mich nicht, aber für meine Kinder. Das ist ja so häufig auch so ein Satz, ich würde für meine Kinder sterben. Da haben sie natürlich wenig von, weil sie brauchen ihn eben. Also es ist so auch so ein schöner Ausdruck zu sagen, ich lebe für meine Kinder. Das heißt, ich sorge mich auch um mich, damit sie eben auch sehen, wie wichtig es ist, für sich selbst zu sorgen, dass es okay ist, darüber zu sprechen. Alles nur Annahmen, damit wollen wir niemandem zu nahe treten, kann auch sein, dass sie viel gearbeitet haben, aber ich denke, in irgendeiner Form würde ich das ja so reinspüren, dass das schwierig war, eine sehr traurige Zeit und der Wunsch wahrscheinlich da ist, dass jetzt mit Hannah, die dazukommt, sich eben Dinge ändern und gleichzeitig, und das ist eben genau das Gefühl, was du beschreibst, und wir hatten 2, 3 Folgen, glaube ich, auch schon, wo es um Tod auch ging in der Familie, ist es dann so schwer loszulassen, vollständig, weil ich nicht weiß, was tue ich meinen Kindern an, was tue ich vielleicht auch mir an, wenn ich in diesem Haus einfach die Bilder abhänge oder darf ich sie abhängen, brauchen wir einen separaten Raum? Und es ist ja nach wie vor so ein Tabuthema auch in unserer Gesellschaft, dass ich eben dann es nicht weiß und anstatt nach Lösungen zu suchen, offen drüber zu sprechen, das irgendwie so schwammig im Raum steht, was jetzt eben mit Kerstin ist und welchen Platz sie eben hat.
Und ich merke jetzt, wenn du so erzählst, dass es auch immer noch, also das merke ich tatsächlich, so ein anderes Gefühl ist, ob man sagt, okay, der Vater ist jetzt mit den Kindern alleine und so wie du sagst, natürlich braucht er Unterstützung und vielleicht war das ein Grund, da jetzt auch Hannah kennenzulernen oder mit in Beziehung zu gehen, dass das immer noch was anderes ist, als wenn es andersrum wäre. Also diese Vorstellung, es ist eine Frau alleine mit Kindern, daran hat sich die Gesellschaft, glaube ich, auch schon sehr viel mehr gewöhnt. Ja. Und Frauen, ne, wie viele Alleinerziehende, es ist ja immer noch auch sehr viel öfter Realität, dass die Frauen mit den Kindern alleine sind, voll arbeiten und die Kinder in ihren Kräften angemessen unterstützen und stärken. Und da nicht sofort klar ist, da muss jetzt wieder jemand dazukommen als Vater, sondern dieses Vaterlose, dass Kinder vaterlos aufwachsen, ist sehr viel, sehr viel gewöhnlicher, sagen wir mal so. Ich will das gar nicht werten.
Es sind einfach Fakten, das kann man ja einfach so sagen. Es ist ja einfach auch so.
Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz heißt das auch, dass in unserer Gesellschaft, wenn jetzt eine Frau dazukommt, sie automatisch sehr viel stärker in die Familienverantwortung kommt, als man das einem Mann zutragen oder antragen würde. So viel vielleicht nochmal. Also es ist schwierig. Ich möchte da in keinster Weise das bewerten oder irgendwie beurteilen. Ich merke nur, dass das wirklich etwas ist, wo man ganz anders direkt, oder ich vielleicht auch als Mutter oder als Frau, dabei bin, wenn ich mich da rein versetze und denke, ach ja, und so verstehe ich auch Hannah, dass sie ja direkt sagt, sie weiß, was Sarah braucht. Sie braucht Liebe, Zuwendung. Natürlich brauchen die Kinder ihre Mutter. So würde ich auch denken. Ne? Und das fühlt sie auch. Aber sie kommt ja nicht als Mutter in diese Familie, sondern als Geliebte von Mark. Und das ist ja auch so, wie du eben das schon angedeutet hast, diese Ambivalenz, weil Mark ja nun mal stark gefordert ist in seiner Vaterrolle da und wahrscheinlich auch die Familienverantwortung übernehmen will und tut es ja auch, dann in einem Hin und Her, ne? Wer darf wie viel Zeit beanspruchen, wer darf bestimmen, wer ist wie dominant. Und die Hannah schreibt, ja, sie ist auch Pädagogin, vielleicht Lehrerin, wir wissen es nicht, aber da ist es so, dass ja auch dieses Bestimmen eigentlich auch ein Können ist. Ich muss als Pädagogin, sage ich, wie muss ein Kind aufwachsen, wie muss die Situation sein, dass es für alle läuft. Und natürlich gibt es eine Regel, Junge wie Mädel helfen mit im Haushalt und jeder räumt mal die Spülmaschine aus oder räumt den Tisch ab oder wie auch immer. Und wenn das nicht so funktioniert, dann Sarah da vielleicht bockig reagiert und sagt, mach ich nicht, dann kommt eine Pädagogin vielleicht sehr viel schneller in diese Position, dass sie sagt, in diese Erzieherposition und sagt, so geht's hier nicht. Ja, also, und dann ist sie in der erziehungsberechtigten Position, die sie aber nicht hat. Und dann ist man natürlich irgendwie in Schwierigkeiten.
Ja, in Schwierigkeiten, vor allen Dingen, weil wahrscheinlich Marc das auch spürt. Also ich würde es einfach fortführen, so würde ich sagen, die Perspektive von Marc so einer Situation. Weil neben der Verliebtheit und neben der Paarebene, das haben wir schon häufig gesagt, die eben die neue Energie bringt, ist natürlich das Idealbild, was ich habe, in dem Moment, nein, sie soll auf gar keinen Fall die Mutter ersetzen, das weiß sie auch, das will sie auch gar nicht. Mhm. Und in mir drin ist aber trotzdem natürlich so dieser Wunsch, bitte hilf mir, unterstütz mich. Ja, ich brauche Unterstützung, weil ich komme an meine Grenzen. Und ich weiß aber nicht, wie viel. Ich merke aber den Schmerz sehr deutlich, wenn du meine Kinder anfährst oder vor allen Dingen Sarah und immer wieder.
Ja.
Ja, und das möchte ich Sarah irgendwie nicht zumuten. Und das spürt in auf irgendeiner Form von Energie, vielleicht auch eine Sarah, dass es nicht okay ist. Dann kommen häufig mal, wenn sie das spürt oder wenn womöglich noch so ein Streitgespräch dann offen stattfindet, dann kommen so Klassiker wieder zurück. Du bist nicht meine Mutter oder du hast mir nichts zu sagen, wie auch immer, um da eine Grenze aufzuzeigen, was dann häufig vielleicht ein Kind macht, wo eigentlich das zwischen den Erwachsenen gehört, dass sie sagen, wo sind da eigentlich Grenzen? Und damit will ich auch nicht in diesen Selbstoptimierungswahn kommen. Das ist auch immer wieder wichtig, das glaube ich hier zu erwähnen, sondern dass wir lernen dürfen. Es gibt auch nicht jetzt für Marc und Hannah jetzt auch nicht so sagen, das darfst du nicht, sondern es gibt immer wieder neue Situationen, also die Beziehungen sind dynamisch, die Entwicklung ist dynamisch mit Hannah, die sind jetzt seit 3 Jahren zusammen und natürlich darf man das neu diskutieren, wo kann Hannah vielleicht mit Teil, also wo sind die Grenzen, wo darf Hannah mitbestimmen, um auch Teil dieser Familie zu sein und wo ist auch gleichzeitig einfach wirklich eine Grenze, weil Marc ist der Verantwortliche. Und gleichzeitig, und das hast du ja auch mit angesprochen, was total schwierig ist, und da möchte ich, glaube ich, ohne dass ich die Erfahrung gemacht habe. Ich spüre das aber deutlich, dass da bestimmt manchmal was hochkommt, wie Kerstin hätte das anders gemacht. Die wäre mir hier zur Seite gestanden oder das wäre so gewesen. Und das spüren vielleicht auch die Kinder. Und das ist vielleicht eben genau das Traurige dahinter irgendwie. Und das möchte er, möchte natürlich Hannah nicht verletzen, merkt aber, dass er immer noch eine Not hat in dem Wunsch, dass alles besser wird, wird es aber komplexer. Weil es nach wie vor so, Kerstin ist irgendwie noch da und Hannah ist da, ja, und sie tut alles, das weiß ich auch. Und trotzdem, sind immer noch Dinge da, die nicht funktionieren.
Das ist echt eine Gratwanderung, ja. Also wenn ich mal in die Perspektive von Hannah gehe, dann bin ich ja erstmal, finde ich toll, dass ich so einen tollen Mann kennengelernt habe, mit dem ich jetzt seit 3 Jahren zusammen bin. Und ich finde es unglaublich, wie er auch mit der Situation umgeht und kann mich natürlich einfühlen, wie das auch für die Kinder ist, ohne Mutter oder die Mutter sterben gesehen zu haben. Und natürlich möchte ich helfen und dabei sein, Teil dieser Familie werden. Und ich strenge mich an, ich versuche, eine gute Beziehung zu allen zu haben. Und es gelingt mir leicht mit Klaas. Zudem habe ich eine Bombenbeziehung. Der macht es mir leicht und die Bindung ist da. Und ich glaube, ich bin auch schon ein Halt für ihn. Und wenn ich mit Marc alleine bin, sind wir ein super Team. Und dann kommt die Sarah, die so gar nicht mein Fall ist und die ja auch stur und bockig ist und das auch schon bevor ihre Mutter gestorben ist, sagen andere. Und irgendwie kann ich dieses Mädel, komme ich mit der nicht klar. Und dann merke ich aber, was die für eine Kraft hat. Die hat tatsächlich die Macht, mich rauszuschmeißen. Und ja, das macht mich ohnmächtig. Und ich weiß nicht, wie ich da, irgendwie fühle ich auch, oder ich weiß ja, dass sie es so schwer hat und ich weiß auch als Pädagogin, dass sie Zuwendung und Liebe und all das braucht und ich schaffe es aber nicht, ihr das zu geben. Das macht einen ohnmächtig, ja. Und dann merke ich, dass die so den Hebel hat, Marc und mich auch wieder auseinanderzubringen. Ja, ganz schön anspruchsvolle Situation, würde ich jetzt als Therapeutin sagen.
Und es macht ich glaube, vor allen Dingen, Entschuldigung, darf ich einmal kurz nachfragen, weil die Situation dann eben aus dieser Ohnmacht und vielleicht in der Ruhe diese Traurigkeit zu spüren, spürst du auch, das würde mich jetzt interessieren, dass eben wenn du dann merkst, was sie für eine Macht hat, dass das dann irgendwie auch triggert und wütend macht, gerade in der Situation, wenn sie wieder sprengt und dann sagst, das kann doch nicht sein, dann, dass es auch so richtig wütend macht. Und sie manchmal vielleicht am liebsten packen möchte und sagen, so, jetzt hör endlich auf. Pädagogin hin oder her.
Ja, klar. Klar, das führt dazu, dass ich denke, boah, Mensch, dieses Blach war gerade 14, hat diese Macht. Warum muss man ihr jederzeit irgendwie noch eine Extrawurst braten? Warum kann man sie nicht einfach mal links liegen lassen? Und sie, ne, klar, und dann kommt aber immer dieses, aber ihre Mutter ist gestorben. Ja, und das ist was, das macht mich, das nimmt mir ja wieder jegliche Berechtigung auch für meine Wut. Das macht mich ja so hilflos.
Ja. Und, so unantastbar. Und, das ist so, es ist...
Ja.
Ja. Du hast keinen Hebel, also gefühlt stehst du davor und es sind alle Türen geschlossen in irgendeiner Form. Wenn du so ein bisschen, und das kommt ja dazu, und wenn ich noch so ein bisschen auf mich schauen möchte, so, weißt du, und diese Selbstliebe praktizieren möchte, und das ist ja auch das, was sie spürt, ne? Ich kann doch jetzt nicht so weit über mich hinausgehen, über das, was ich fühle, spüre, und da so tue, jetzt ihr das zu geben, was sie braucht, und so tun, als wäre ich ein anderer Mensch. Das wäre nicht authentisch. Und dann merkt sie, das ist auch nicht richtig.
Ja, und da ist natürlich die Verstrickungsgefahr und da wird auch deutlich, dass der Platz in der Familie noch nicht wirklich frei ist, dass Kerstin mit Sarah sehr wohl verknüpft ist und Sarah da vielleicht genau den Platz für ihre Mutter erkämpft. Natürlich unbewusst und auch nicht auf produktive Art und Weise, aber so wie Sarah sich vielleicht da auch berührt fühlt von ihrer Mutter noch in Gefühlschaos vielleicht gezogen wird. Vielleicht ist Sarah selbst auch wütend auf die Mutter. Ne? Auch das ist ja in der Trauer. Natürlich ist es unendlich traurig, dass die Mutter gestorben ist. Und gleichzeitig ist es auch eine Frechheit, dass die Mutter so früh geht. Ja, da kann man auch sauer sein. Wenn ich jetzt in Sarah reingehe, merke ich das sofort. Und dann bin ich 14 Jahre. Eigentlich möchte ich hier mein eigenes Leben mal starten. Ja, und dann habe ich aber das Gefühl, es kann ich nur, wenn ich auch mir meiner Mutter sicher bin und die einen sicheren Platz hat. Und Papa hat nichts Besseres zu tun, vielleicht, als sich eine neue Frau zu suchen und zu denken, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Nee, da muss ich richtig Stress machen. Kann ich doch überhaupt nicht in Ruhe mich mal umgucken, was es für Jungs oder was es für mich auf dieser Welt gibt. Und dann ist Hannah da, die ist vielleicht sogar ganz nett und ich merke auch, meinem Bruder tut die gut, aber ich weiß nicht. Nee, ich will, Mama würde alles besser machen. Mama fehlt mir und ich bin sauer und ich bin so traurig und kann mir nicht helfen. Und niemand hilft mir und niemand spricht mit mir darüber. Und ich will auch gar nicht darüber sprechen, aber ich brauche es so sehr. Also es ist, ne, da kommen so viele, da kommt das ganze Gefühlschaos der Pubertät, der Unfassbarkeit des Todes, des, ach ja, Patchwork-Chaos. Also, und die Sarah, so würde ich es jetzt mal therapeutisch formulieren, bietet sich an oder gibt da der ganzen Familie quasi einen Haken, wo sie alles dranhängen kann. Ja, und sie macht sich zum, wie ich es jetzt in Anführungsstrichen mal setzen will, Problemkind. Sie war immer schon stur, ja, also das heißt, sie hat eine starke Persönlichkeit, die hält das auch aus. Und da kann man jetzt alles dranhängen. Und sie ist schuld. Und wenn Sarah anders wäre, dann wäre diese Familie wunderbar. So, jetzt, also in Anführungsstrichen, davon bin ich nicht überzeugt, sondern sagen wir es mal so, Dysfunktionalität von Sarah ist jetzt eine Chance für die ganze Familie. Und das wäre jetzt so mein Ansatzpunkt, dass ich zum einen überlegen würde, wie kann ich Sarah stärken? Also ist es da, gibt es vielleicht eine Unterstützung für Sarah oder gibt es auch vielleicht von Seiten der Mutter, also gibt es eine Oma, gibt es eine Tante, die da Sarah vielleicht auch noch mal unterstützen könnte und da einiges auffangen kann und das besprechen kann, diese ganze Ambivalenz, wo es Raum finden darf. Oder aber natürlich auch professionelle Hilfe. Gibt es eine Therapeutin, die da in dieser Pubertät jetzt Sarah zur Seite stehen kann, weil die Pubertät ist immer so eine zweite Chance für die Kinder, sich aufzustellen. Und das ist gut und richtig. Und da finde ich, dürfen Kinder alle Begleitung und Führung bekommen, die sie von verantwortungsvollen Erwachsenen bekommen können. Und das sind nicht immer die Eltern, weil die natürlich selber, also auch Marc, natürlich noch verstrickt ist. Und Hannah auch. Und da kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu Hannah, weil ich vermute, dass es da einen zweiten Punkt gibt, der als Ansatzpunkt gut taugen würde für Hannah. Und zwar ist es dieses bockige Verhalten von Sarah, was Hannah ja so triggert. Das finde ich interessant. Warum kann sie nicht, sie ist ja empathisch, und sehr verständnisvoll. Und was genau triggert sie da? Und triggern bedeutet ja, in der aktuellen Situation macht mich etwas so hilflos und gleichzeitig ist es unbewusst etwas, was mich vielleicht an früher erinnert oder auf mich als Kind zurückschubst. Und das wäre jetzt eine weitere Frage, der ich nachgehen würde. Was bedeutet so ein bockiges Kind für Hannah? Ne? Entweder war sie selber so eins und was ist dann passiert? Oder, was ich jetzt eher vermute, durfte sie niemals bockig sein? Ne? Was wäre passiert, wenn sie sich sowas rausgenommen hätte, was Sarah sich jetzt rausnimmt? Hätte sie dann vielleicht ihre damalige Herkunftsfamilie so instabilisiert, dass da vielleicht, keine Ahnung, was passiert wäre? Ne? Also ich gehe immer davon aus, dass Kinder so agieren, wie es richtig und gut ist in dieser Situation. Und dennoch kann es so sein, dass Hannah da vielleicht genügend Gründe gehabt hätte, genauso bockig zu sein wie Sarah.
Und deswegen vielleicht auch eher die Resonanz, die Energie mit Klaas hat, der seine ganz eigene Strategie gefunden hat. Und das ist ja das Schwierige in unserer Gesellschaft, dass alle zwar vielleicht auch Mitleid mit Klaas haben und Mitgefühl und sagen, ja, der macht so jetzt einfach sein Ding. Und wir wissen gar nicht, wie es Klaas geht, weil Klaas vielleicht, ähnlich wie sein Papa, wenn man auf der männlichen Energieebene bleibt, einfach was anderes macht. Er zockt, er macht einfach sein Ding und spricht nicht drüber. Und vielleicht genauso wie Hannah es eben auch gelernt hat.
Ja.
Und das passt dann irgendwie. Ja, wir lenken uns ab. Wir dadurch müssen wir dann vielleicht nicht ganz so viel damit uns auseinandersetzen oder haben auch keine Lust mehr. Vielleicht haben sie auch schon Therapie gemacht, aber irgendwann ist es immer vorbei, jetzt reicht es auch. Ja. Und es ist aber ein langer Prozess und ich glaube, das kann man vielleicht auch hier insgesamt sagen, bei all dem, was wir hier vorschlagen oder auch Therapie und es ist eben auch ein langer Weg. Man kann jetzt nicht einfach sagen, hier ist der 10-Punkte-Plan für die nächsten 8 Wochen und dann ist alles vorbei, sondern eben einfach das Bewusstsein, also jetzt die Perspektiven erweitert, Bewusstsein schärfen und ich finde es sehr gut, wie du sagst, eben, weil was Sarah natürlich braucht und das macht das eben so, so schwer, ist eben nicht das Gefühl zu haben, anders zu sein, also wenn dann eher besonders, aber das fühlt sie ja von alleine, sie fühlt sich sowieso alleingelassen und stärkt sich selbst immer mehr in der Rolle, indem sie das bestätigt bekommt und auch die Strategie, damit klarzukommen, eben immer mit Wut und dann eben Hauptsache, ich bleibe in Kontakt und auch Wut kann ein Kontakt sein, wenn die anderen mich auch zurück anschreien oder mich wegschicken, dann habe ich das gelernt, dass das der Kontakt ist. Und ja. Es ist eine schwierige Aufgabe und ob es Therapie sein kann, ob es andere aus ihrer Peer Group oder aus Jugendgruppen, Tante, wie du gesagt hast, genau. So dass einfach andere Perspektiven da drauf kommen und ihr irgendwie einen Halt geben können kann, finde ich auch eine sehr schöne Idee.
Ja, und vielleicht noch zum Schluss, wie geht man jetzt ganz konkret mit der Situation um oder wie kann Hannah da besonders, sie hat uns ja geschrieben, oder wie kann es ihr gelingen, trotzdem Teil dieser Familie zu sein, dann ist das genau dieser Anteil von früher, wo sie vielleicht gelernt hat, den gar nicht so ernst zu nehmen oder nicht so da reinzugehen, sondern eher zu gucken, was habe ich, was ist positiv, was kann ich tun, was kann ich machen und dann in ein Bestimmen gehen, also in die Erzieherfunktion. Ich würde ja empfehlen, aus dieser Erziehungsfunktion rauszugehen und mit in diese Kind-Ich in dieses Kind-Ich-Anteil nochmal zu gehen von ihr früher und da einfach mitzufühlen und vielleicht auch Unterschiede festzustellen. Und es kann sein, dass es dafür notwendig ist, nochmal einen Schritt raus aus der Familie zu machen oder machen zu müssen. Also nochmal erst, um das alles so ein bisschen zu lockern und da mehr Luft und Raum reinzubringen, um diese Entstrickung, also die Verwirrung zu lösen, dass sie einen Schritt zurück raus aus der Familie machen muss, um dann mitzufühlen und an einer anderen Stelle anzudocken und zu akzeptieren, dass sie da gar nichts machen kann. Ja, sondern sie kann sein, sie kann mit Klaas sein, sie kann da spielen und sie kann sich auch vielleicht auf eine andere Art und Weise mit Sarah da mitfühlen. Ob das dazu führt, dass sie eine andere Beziehung bekommen, das hängt noch von anderen Faktoren ab, nämlich inwieweit sie auch die Erlaubnis von Kerstin bekommt. Ja, also das ist schon noch was. Aber sie kann diese Energien, wenn sie bei sich ist, in diesem Kind-Ich-Anteil, dann kann sie die rüberschicken zu Sarah und zu sagen, boah, Mensch, was bist du auch für ein starkes Mädchen? Wahnsinn. Und du versuchst es hier in dir anzunehmen. Und für dich und für deinen Vater, aber vor allen Dingen auch für deine Mutter gut zu machen. Ja, und da sich so langsam anzunähern. Also es ist wirklich eine Gratwanderung. Ich finde es auch sehr anspruchsvoll. Aber ich glaube, in diesem Weg, in diese Richtung würde ich da mal weiter vorfühlen.
Ja, ich würde auch gerne noch ergänzen, dass auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, dass das Thema Selbstannahme, Selbstliebe und in welchen Situationen triggert es mich vor allen Dingen, wann kann ich aus einer anderen Perspektive draufschauen, wann nicht, sehr gut dazu beitragen kann, herauszufinden, liegt es jetzt, welche Anteile habe ich noch in mir, also wie viel Prozent davon und wie viel ist der Situation geschuldet, dass ich eben vielleicht auch gar nicht mehr kann. Weil was wir auch nicht wünschen, weil man muss es trotzdem aussprechen, Hannah darf sich natürlich auch aus dieser Familie lösen, aus der Situation. Und es ist immer so leicht gesagt und ich weiß, viele Frauen, mehr noch, glaube ich, als Männer, ist das so, dass grundsätzlich eben viel weiter gehen, als sie eigentlich müssten. Also was ich sagen will ist, schau doch einfach in dem Fall, schau, wie lange tut es dir schon nicht gut? Welche Anteile hast du eigentlich in dir, wie du schon gesagt hast? Und wirklich so eine, wenn du das kannst, eben als Pädagogen, so eine Perspektive eben zu sehen, oh, da war jetzt wieder so ein Fall, wie ging es mir in der Situation? Warum erzähle ich das auch? Auch so, ich bin ja ganz gerne offen. Und aus meiner eigenen Perspektive eben auch merke ich, dass je weiter ich weg bin eigentlich, je ich an einer Situation nicht teilgenommen habe, weil es ja auch immer der Wunsch ist, den Partner oder die Partnerin zu unterstützen in so einem Streit oder das ganze System zu sagen, so geht das nicht. Ich tue ja was Gutes, indem ich zeige, wie es geht. Das hilft überhaupt dem, jetzt in dem Fall ist auch Sarah gar nicht. Wenn ich weiß, dass Sarah Hilfe braucht, dann doch eher, indem ich jetzt und Marc eben in dem Fall auch genauso, dass ich eine neutrale Position einnehme und Beobachter bin oder Beobachterin. Mich selbst beobachten kann, ich kann für mich Dinge lernen und dann kann sie vielleicht viel besser auch in ihrer Pädagoginrolle aufgehen, nämlich zu sagen, ohne belehrend sein zu wollen, weiß ich eben, was vielleicht ein Marc braucht und was eine Sarah braucht und dann kann ich ihnen diese Unterstützung auch anbieten. Ich kann vielleicht in einer ruhigen Minute, muss ich ja gar nicht die Instagram-Welt von Sarah lieben, aber ich kann einfach fragen, wie es ihr geht und solche Fragen stellen. Und ich kann auch Marc fragen, ob er was braucht oder nicht. Und wenn nicht, dann nicht. Und das ist das Schwierige, das auszuhalten, dass sie vielleicht gar keine Unterstützung wollen, dass ich das zwar sehe und im Moment nichts tun kann, außer für mich selber was tun kann.
Ja, ja. Du hast natürlich vollkommen recht. Das wäre super gut, wenn man das so hinkriegen würde. Aber ich glaube, du weißt genauso wie ich, wie wahrscheinlich ganz viele Hörerinnen, dass, also gerade auch Pädagogen, Psychologen, also diese Berufe, also ich rede auch aus eigener Erfahrung, man weiß es, aber es ist so schwer, eine neutrale Position hinzubekommen in der eigenen Familie. Also ich würde sagen, kannst du knicken. Deshalb Hilfe reinholen. Cool. Wo es gibt. Je mehr es mich ja betrifft, ja, und triggert, deshalb wäre der Punkt natürlich für Hannah erstmal zu klären. Umso weniger kann ich da eine neutrale Position, selbst wenn ich noch so vom Kopf her es alles weiß. Aber der Gedanke und der Weg ist natürlich genau richtig, ja.
Manchmal ist, und das ist, was ich meine, manchmal ist die Energie da. Und auch das zu erkennen, was du merkst, ich habe genug Energie, um das so zu beobachten und mal auch den Raum zu schaffen, Hannah und Sarah in dem Fall. Und das können Momente sein. Und dann ist es vielleicht wieder weg, weil, wie gesagt, auch das ist ein Prozess. Und wenn das nicht geht, dann geht das eben auch nicht. Dann darf ich das auch erkennen. Aber vielleicht gibt es einen neuen Raum, wenn ich das so betrachte. Und dass der nicht immer geht, ist auch völlig klar. Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Und dann kommen wieder Momente, wo ich denke, oh, das ist jetzt so wirklich, bist du wieder da angelangt, wo du mal wieder selber so halb ausgerastet bist. Das ist, kann doch nicht sein, dass wir jetzt wieder an dem Punkt stehen. Aber auch das ist okay. Wir sind alles nur Menschen und ich glaube, das meine ich einfach damit. Und trotzdem zu beobachten, insgesamt, wenn ich jetzt die letzten Wochen, Monate angucke, glaube ich, haben wir häufiger eine Verbindung geschaffen. Und das ist eigentlich das, was ich mir dann vielleicht wünsche, dass sie mehr Verbindung spürt, mehr Nähe, weil das ist das, was sie braucht. Aber wie du schon sagst, wenn es nicht geht, dann kann ich eben auch externe Hilfe holen. Und am Ende geht es um Respekt vor dir selbst und vor anderen. Und mit meiner Teeweisheit zu schließen. Genau, wir wünschen dir auf jeden Fall, liebe Hanna, oder der ganzen Familie, alles Gute und hoffen, dass ihr euren Weg finden werdet.
Ja, alles Gute.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter post@oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten, und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.